Der Predigtext heute hat mich gefunden. Ich wollte sowieso über das Thema sprechen. Und ich habe den Predigtext, das ist der angegebene, er kam von alleine dazu. Er steht im Römer 15, die Verse 4 bis 13. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesonnen seid untereinander, Christus Jesus gemäß. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die dem Vater gegeben sind, den Vätern gegeben sind. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinem Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum, lobet den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden. Auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Klingt erstmal kompliziert, ne? In diesem Text geht es um Dinge, die in dieser Welt doch ziemlich schmerzlich vermisst werden. Geduld, Trost, Barmherzigkeit, Freude, Frieden im Glauben, gegenseitige Annahme unter Gottes Herrschaft und natürlich zu seinem Lob. Ihr wisst ja, was ich so arbeite und dass ich ganz viel mit Menschen zusammenkomme. Kontaktscheu bin ich auch nicht gerade. Ich rede eigentlich immer zu mit irgendwelchen Leuten. Kürzlich, wir hatten Weihnachtsfeier und da wurde auch ein bisschen Alkohol getrunken und das lockert die Zungen ja, ne, wie ihr wisst, habe ich mit einem Kollegen aus dem Krankenhaus gesprochen. Der ist ziemlich klug und geht mit wachen Augen durch die Welt. Er sieht die Zeichen der Zeit. Er weiß, dass alles auf ein Finale zuläuft und dass es nicht mehr lange gut gehen kann. Unser Umgang mit der Umwelt, die Politik, einfach das Böse im Menschen, er sieht es. Dann habe ich ihm gegenüber die Hoffnung erwähnt, die ich habe durch den Glauben. Und das hat eine recht starke Gegenreaktion. Also ich bin froh, dass ich so groß und dick bin, ausgelöst. Einfach nur, weil er ohne Gott lebt und dadurch keine Hoffnung haben kann. Dann sind da all die Menschen im Krankenhaus, an denen ich jeden Tag vorbeilaufe. Manche werden gesund und werden auch entlassen, aber sie kommen doch wieder und irgendwann sterben sie. Jeder. Das ist so. Wissen wir, ne? Wo ist da die Hoffnung? Oder der fast erwachsene Sohn eines Freundes fragte mich kürzlich, ob ich denke, dass es ein Leben nach dem irdischen Tod gibt. Es sind im Grunde immer wieder dieselben Fragen, die die Menschen haben. Die Fragen nach dem Sinn, nach dem Woher und Wohin. Die Welt ist voll mit Versuchen, darauf Antwort zu geben. Und am Ende können sie es nicht wirklich. Und manche haben einfach nur aufgehört zu suchen und zu denken. Das Hier und Jetzt, Spaß und Konsum genügt. Lasst uns essen und vor allem trinken, denn morgen sind wir tot. Aber gibt es denn eine wirklich verlässliche Antwort? Kann man das auch beweisen? Muss man nicht alle Meinungen als gleichberechtigt nebeneinander stehen lassen? Kann nicht jeder nach seiner Fasson selig werden? Genügt es nicht, wenn wir einfach nur tolerant miteinander umgehen? Kann man wirklich beweisen, dass die Bibel wahr und von Gott ist? Ja, kann man. Wie ihr sicherlich wisst, die Bibel enthält 66 Bücher, wurde von ca. 40 Menschen über einen Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren geschrieben. Das waren ganz unterschiedliche Menschen, die größtenteils nichts voneinander wussten. Und doch bildet die Bibel ein miteinander verwobenes Ganzes. Schon das ist ein unerklärliches Wunder, das nicht zu wiederholen ist. Aber es gibt noch einen besseren Beweis. Ich habe mir die letzten Tage und Wochen immer wieder mal einen Vortrag von Werner Gitt angehört, der Informatiker, der Professor. Das ist ein Internetvideo, kann jeder sich angucken. Gottes Beweis mit Ameisen heißt das. Könnt ihr einfach eingeben bei YouTube. Das ist das Schöne am Internet, man kann alles leicht finden. Es gibt ja einen amerikanischen Bibellehrer, der heißt so, wie ich aussehe. Was meint ihr, wie heißt der? Dick. Dick. Der hat sich ganz viel Mühe gemacht und hat die Bibel untersucht. Nach Prophezeiungen, die schon erfüllt sind. Er kommt auf die Zahl von 3268. Habe ich nicht nachgeprüft, gebe ich zu. Und ob es eine Rolle spielt, ob man sich dabei verzählt hat oder nicht, oder ob man einiges nicht eindeutig erkennen kann, ob das eine Rolle spielt, werden wir sehen. Zeige ich euch. Dann habe ich mir meinen Erik zu Hilfe rangeholt. Der hat ja nur Abitur, ne? Und er war auch ganz gut dabei. Und er hat auch Mathe ein bisschen besser als ich. So. Und dann haben wir beide mal, ich hatte auch einen Hintergedanken dabei, gebe ich zu, haben wir beide mal uns deutlich gemacht, uns bewusst gemacht, wie Wahrscheinlichkeitsrechnung funktioniert. Der Professor in dem Video erklärt das auch, aber ich wollte es für mich auch richtig verstehen. Ne? Wir gehen mal davon aus, dass die Chancen, dass sich eine Prophetie zufällig erfüllt, 50-50 steht. Also ne, Münze hoch, fällt so oder so rum hin. 50-50, wir wissen es nicht. Die Hälfte von 1 also. Ne? Die Hälfte von 1 ist 0,5. Wenn man zwei Prophetien nimmt, die sich zufällig erfüllen müssten, müsste man 0,5 mal 0,5 rechnen. Macht 0,25. Ne? Ist also ein Viertel vom Ganzen. Es gibt 4 Möglichkeiten. Bei 3 Prophetien, 0,5 mal 0,5 mal 0,5, macht 0,125. Das kann ich alles noch rechnen, das ist noch kein Problem. Da brauche ich noch nicht mal einen Rechner zu. Das sind schon 27 verschiedene Möglichkeiten. Man muss nämlich rechnen, 3 hoch 3, 3 mal 3 mal 3. Bei 4 Prophetien sind es 256 Möglichkeiten. Und der Zahlenwert, 0,5 mal 0,5 mal 0,5, ist 0,0625. Also, wir können dieses Spiel jetzt weiterspielen. Ich habe es für Nummer 5 auch noch aufgeschrieben. Bei 3268 Prophetien, also mein Taschenrechner hat es nicht getan, der hat gesagt unendlich. Der Professor hat es ausgerechnet, es kommt ein Zahlenwert raus von 0, dann kommen 983 Nullen und dann die 1 und die 7. So wahrscheinlich ist es, dass es sich zufällig erfüllt hat. Also es ist eine Zahl, die können wir uns, ne, ob das nur 10 Nullen mehr oder weniger sind, das können wir uns nicht mehr vorstellen, das ist völlig egal. Und der Professor, der gibt jetzt Beispiele, wie man sich das vorstellen kann. Wir müssen das ja unserem Verstand irgendwie plausibel machen. Er wählt Ameisen, viele, viele schwarze Ameisen und eine rote. Die schwarzen symbolisieren die vielen Möglichkeiten, dass es sich nicht erfüllt hat. Und die rote soll zeigen, alles Zufall. Er hat diesen Vortrag das erste Mal in Portugal gehalten. Portugal, da wart ihr doch, ne? Nee, ihr wart in Spanien, ne? Portugal. Portugal hat 92.000 Quadratkilometer. Diese ganze Fläche, die kippen wir zu mit durchschnittlich großen Ameisen, 5 Meter hoch. Ein ganzes Land, 5 Meter hoch voller Ameisen. Es sind nur noch Ameisen. Mit schwarzen Ameisen. Eine rote ist dabei, keiner weiß wo. Jetzt fliegt ein Flugzeug über Portugal. Es landet irgendwo inmitten der Ameisen. Es hinterlässt eine Spur von Ameisen, die tot geworden sind. Der Pilot macht die Tür auf. Augen verbinden, dann Tür auf. Reingreifen, eine Ameise greifen. Was meint ihr, welche Farbe hat sie? Diese Zahl, diese Rechnung bezieht sich auf 65 Prophetien. So, wir haben aber ein paar mehr. Wir brauchen mehr Platz. Es muss größer werden als Portugal. Wir nehmen mal die ganze Welt. Die Welt hat 510 Millionen Quadratkilometer. 5 Meter ist auch nicht so wirklich hoch, wir machen mal 10 Meter hoch Ameisen. Immer noch alles schwarz, eine rote. Flugzeug, gleiches Spiel, Augen verbinden, rausgreifen, Ameise greifen. Welche Farbe hat sie wohl? Das sind 78 Prophetien. Also mehr Platz, wir brauchen mehr Platz. Unser Universum, das ist jetzt nur eine Schätzung, das weiß nämlich keiner. Unser Universum wird geschätzt auf 30 Milliarden Lichtjahre Durchmesser. Keine Ahnung, wer das schätzt. Das füllen wir mit Ameisen. Es ist, ja, mit schwarzen und einer roten. Dann fliegen wir mit dem Raumschiff ein paar Millionen Jahre in irgendeine Richtung, völlig egal. Greifen hinaus, greifen eine Ameise. Ich vermute, sie wird schwarz sein. Diese Rechnung bezieht sich auf 288 Prophetien. Wir haben 3268. Wenn wir von diesen 3268 ausgehen, brauchen wir 10 hoch 896 Universen. Und in einem Universum gibt es eine rote Ameise. Das ist der Versuch, die mathematische Wahrscheinlichkeit der zufälligen Erfüllung biblischer Prophetien anschaulich zu machen. Ihr merkt, es ist völlig egal, ob Herr Dick sich verzählt hat oder nicht. Es ist egal. Allein die Prophetien, die sich auf Jesus beziehen, sind schon überwältigend. Ich habe im Internet ein bisschen geklimpert und habe einen Text gefunden auf einer christlichen Internetseite, den ich euch zitieren möchte. Ich habe also erfüllte Prophetien eingegeben und habe dann mal so geguckt, was die Leute da so schreiben. Prophezeiungen über Christus. Von allen Prophezeiungen in der Bibel sind keine anderen so zahlreich oder ausführlich wie die vielen Voraussagen über den Herrn Jesus. Seine Abstammung war vorausgesagt. Er musste aus der Nachkommenschaft Abrahams sein. 1. Mose 22, Vers 18. Aus dem Stamm Juda. 1. Mose 49, Vers 10. Aus dem Hause Davids. Jesaja 9, Vers 7. Es war prophezeit, dass er von einer Jungfrau geboren wird. Jesaja 7, Vers 14. Und zwar in Bethlehem. Micha 5, Vers 1. Interessanterweise kommen in der Bibel 2 Orte namens Bethlehem vor. Das eine Bethlehem lag im Gebiet von Sebulon im Norden Israels. Josua 19, Vers 15. Und das andere lag in Judäa und war auch unter dem Namen Ephrata bekannt. Die Prophezeiung über den Geburtsort des Messias ist derart exakt, dass sie zwischen den beiden Orten unterscheidet. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Micha 5, Vers 1. Jesaja sagte voraus, dass der Messias von einem Vorboten angekündigt und vom Heiligen Geist gesalbt wird. Jesaja 40, Vers 3, 11, Vers 2, 62, Vers 1. Sein Wirken beginnt in Galiläa. 9, Verse 1 und 2, immer noch Jesaja. Es war vorausgesagt, dass ein vertrauter Freund ihn verraten wird. Psalm 41, Vers 9. Und zwar zum Preis von 30 Silberstücken Zacharja 11, Vers 12. Die Umstände seines Todes am Kreuz waren im Alten Testament klar geschildert. Seine Hände und Füße sollten durchbohrt werden. Psalm 22, Vers 17. Er sollte zusammen mit Verbrechern sterben. Jesaja 53, Vers 12. Also, ich höre mal auf. Es geht immer so weiter. Es gibt 300 solche Prophezeiungen, die sich erfüllt haben. Ein Gerichtsprozess mit solchen Indizien wäre unzweifelhaft. Es gibt keinen Zweifel daran, dass es die Wahrheit ist. Also nur diese Voraussagen, diese etwas über 300 Voraussagen über Herrn Jesus, würden für viele Universen voller Ameisen reichen. Warum mache ich das jetzt hier so ausführlich? Warum tue ich das? Einfach nur, weil die Bibel absolut wahr ist und direkt von Gott kommt. Ich weiß, dass Menschen sie geschrieben haben. Ja, das weiß ich. Das wissen wir alle. Und was meint ihr, wie wahrscheinlich wird es sein, dass sich die Voraussagen der Bibel, die noch in der Zukunft liegen, auch erfüllen? Wie wahrscheinlich ist das? 2. Petrus 1, Verse 20 und 21. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So, da ist die Antwort. Oder 2. Timotheus 3, Verse 16 und 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Da könnt ihr eure Bibel mal prüfen, ob das eine gute Übersetzung ist. Wenn da steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist es eine gute Übersetzung. Und wenn da steht, alle Schrift soweit von Gott eingegeben, dann ist es schon ein Versuch, alles abzubiegen. Der Apostel Paulus, der sagt einen Satz in Apostelgeschichte 24, Vers 14. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Habt ihr es gehört? Er sagt, er glaubt es. Er hat nicht gesagt, er versteht alles. Und das ist ein großes Problem, heute und wahrscheinlich schon zu allen Zeiten. Was der Mensch mit seinem Verstand nicht begreifen kann, das kann auch nicht sein. Habt ihr die Zahlen noch im Kopf, die Ameisen? Unser Universum wird geschätzt auf 30 Milliarden Lichtjahre. Licht hat eine Geschwindigkeit von knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also 30 Milliarden Jahre fliegt das Licht. Also mein Kopf kommt nicht mit. Und dieses Universum schuf Gott allein durch sein Wort? Wie soll unser Verstand denn da heranreichen? Als Jan-Christian Kuhr letztens hier war, der Physikprofessor, mit dem habe ich auch darüber gesprochen und wir haben auch einen Ameisenvergleich gehabt. Stellt euch den Mount Everest vor, den größten Berg, was wir so haben, und davor stehen Ameisen. Und die größte und stärkste und klügste Ameise, also der große Anführer von allen, ist 0,5 Millimeter größer als all die anderen. Er hat also eine deutlich größere Weitsicht, weil er ja von weiter oben guckt. Kann der erkennen, was hinter dem Berg ist? Was ist mit den klügsten Menschen auf der Welt, die uns beweisen wollen, die Bibel stimmt nicht? Ja, so in der Art, denke ich, ist es, und der Vergleich ist noch zu schwach, dessen bin ich mir gewiss. Also ich als Person, ich erkläre mich inklusive meinem Verstand für besiegt durch Gott. Für mich haben die Menschen einen viel größeren Glauben, die tatsächlich annehmen, es wäre alles irgendwie von alleine entstanden. Also Urknall und zufällige Entstehung ist Für mich viel unwahrscheinlicher. Und wenn diese Menschen wirklich Recht hätten, es wäre nur fürchterlich. Ich wäre ein bloßes Zufallsprodukt. Eigentlich ist es egal, ob ich da bin oder nicht. Nach erfolgreicher Reproduktion verliert sich meine Daseinsberechtigung allmählich. Ängstlich nehme ich wahr, dass ich immer älter werde. Ich stemme mich mit aller Kraft dagegen und ich verliere diesen Kampf. Unaufhaltsam treibe ich dem Tod entgegen. Und was dann? Was wird dann sein? Einfach weg, nicht mehr existent? Wer kann das schon wissen? Da müsste ja einer von dort zurückkommen und uns berichten. Einer, dem man wirklich glauben kann. Aber die Welt ist voll mit Spinnern und Scharlatanen. Und außerdem gibt es ja so viele Religionen. Wie kann man da wissen, ob eine überhaupt Recht hat? Und wenn ja, welche? Wisst ihr, und genau an dieser Stelle hilft mir dieser mathematische Gottesbeweis. Es gibt kein anderes Buch wie dieses, keins. Und Jesus Christus ist aus der Ewigkeit zu uns gekommen. Er ist von dort gekommen. Er sagt in Johannes 12, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Wir können durch Jesus Christus auf Gott sehen, auf den, den alle suchen. Wir können uns die Worte anhören, die Gott den Menschen zu sagen hat. Wenn wir den Gottesbeweis annehmen, verändert sich alles. Er redet in Jesus durch den Heiligen Geist in der Bibel zu uns. Und wir erhalten Antworten auf all diese Fragen. Auf den unterschiedlichsten Gebieten, Entstehung der Welt, Pflanzen und Tiere, woher kommen sie, wozu ist der Mensch eigentlich da, wohin geht der Mensch, warum gibt es so viel Böses auf der Welt, wie wird es alles nur weitergehen und wie endet es? Haben wir Antworten drauf. Und auch ganz egoistisch für mich, wo werde ich sein? Das ist eine Frage, die interessiert mich. Ich bin auch ein Stückchen egoistisch. Und wenn man den Schritt gewagt hat und der Bibel glaubt, dann kann man selber studieren, was Gott uns Menschen zu sagen hat. Wir bekommen nicht auf alle Fragen eine Antwort. Und wenn ich sagen würde, wenn man Christ geworden ist, gibt es keine Probleme mehr, dann wäre ich ein Lügner. Das stimmt nicht. Und gerade so, wir erhalten nicht immer eine direkte und vor allem in dem Moment zufriedenstellende Antwort, erhalten wir nicht immer. So manches Leid, so manche Not trifft uns und wir wissen nicht warum. Auch Krankheit und Tod geht nicht an uns vorbei. Es gibt auch in meinem Leben viele Dinge, die ich nicht verstehe. Aber gerade deshalb bin ich froh, dass ich der Bibel glauben kann. Und das Evangelium überwältigt mich immer noch. Heute Morgen habe ich in unserem Andachtsbuch zu Hause über die Liebe gelesen. Wie groß ist Gottes Liebe zu uns? Haben wir ja immer nur Vorstellungen so von unserer menschlichen Liebe. Ne? Wenn wir jemanden wirklich lieb haben und versuchen, dem das zu zeigen, und der enttäuscht uns andauernd, der belügt uns, der haut uns vielleicht sogar, der bestiehlt uns, er verrät uns. Irgendwann ist mit unserer Liebe mal Schluss, ne? Jesus wurde verraten, verkauft, gegeißelt. Ich habe das mal in so einem Film gesehen, was Geißeln heißt. Also, und seine Liebe ist noch nicht zu Ende. Er hätte am Kreuz runtersteigen können, hätte er machen können. Nein, er bleibt oben. Das überwältigt mich noch immer. Und mein Verstand kommt da auch nicht mit. Aber muss er auch nicht. Und ich setze alles auf diese eine Karte. Ich glaube Gott und der Bibel. Mein Verstand hat mich schon oft in falsche Richtungen geführt. Die Anerkennung der Bibel ist auch keine Sache des Verstandes oder der Intelligenz. Ich kenne Beispiele für beide Varianten. Ich kenne Menschen, die nichts studiert haben und glauben. Ich kenne auch Professoren, die von Herzen glauben, das hat nichts damit zu tun. Und im Übrigen ist es für den Wahrheitsgehalt der Bibel auch völlig egal, ob die Menschen ihr glauben oder nicht. Ja, selbst wenn die intelligentesten Menschen dieser Welt versuchen würden, zu beweisen, dass die Bibel nicht stimmt, das ändert rein gar nichts. Außer für diese Menschen natürlich. Und die, die ihnen glauben. Gott beurteilt uns und nicht wir ihn. Wir gleichen den Ameisen vor dem Mount Everest. Und die wahrhaft klugen Ameisen erkennen, dass sie nicht selber darüber schauen können. Aber wenn nun doch alles wahr ist, wirklich wahr ist, was da drinnen steht, wenn wirklich alles stimmt, dann haben wir die Berechtigung auf Hoffnung. Dann bekommen wir Normen für unser Leben. Wir Menschen sind nicht in der Lage, uns Normen selber zu erdenken, keine guten. Und wenn, können wir sie nicht einhalten. Wir erleben ja momentan auch in unserem Land den Einbruch einer anderen Religion. Und das, was wir da erleben, geht an den Normen der Bibel vorbei. Und wir merken, dass es Chaos und Tod und Leid bringt. Dieses gegenseitig Annehmen, wie wir in unserem Bibeltext eingangs gehört haben, gibt es dort nicht. Liebet eure Feinde, gibt es dort nicht. Wir brauchen zu einem wirklich glücklichen und erfüllten Leben, brauchen wir Gott und seine Normen. Ich erlebe das auch mit meiner lieben Frau, dass wir in allen Lebensbereichen seine Normen brauchen. Wenn wir diese Normen nicht hätten, wäre vieles nicht so gut, wie es jetzt ist. Ich möchte euch zum Ende einfach noch einige Bibelverse nennen, die mir als Person Hoffnung geben. Man könnte sicherlich noch viel mehr sagen und ich könnte auch viel mehr Verse zitieren, aber ich möchte euch Mut machen, selber zu lesen. Und ich hoffe, ihr versteht nach dieser Predigt ein bisschen besser, was die Bibel eigentlich ist. Vergesst diese Zahlen nicht. Es sind Worte des lebendigen Gottes aus der Ewigkeit an die Menschen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Johannes 5, Vers 24. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr, spricht zu ihm Thomas. Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch mich. Und wenn man hier vorne steht, dann hat man den großen Vorteil, man kann aussuchen, was man vorliest. Und das mache ich jetzt. Ich habe nämlich eine wirkliche Lieblingsstelle in der Offenbarung, weil sie für mich so ein bisschen das Tor aufmacht in eine Welt, in der wir noch nicht sind, aber auf die ich mich freue. Offenbarung 21, Verse 1 bis 8. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird alles ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. So spricht Gottes Wort. Amen.